denke, ich habe alle Kölner ins Herz geschlossen, vor allem auch dich, Thomas. Und es gefällt mir super hier. Die Mannschaftskollegen nehmen mich gut auf und ja, das macht einfach Spaß, für diesen Verein zu spielen.
Erster FC Köln. Der Podcast.
Bigalke, der ist auch drin. Drei Schüsse, drei Tore, unfassbar.
Ich denke, damit kann man in eine neue Folge starten. Herzlich willkommen, Tag und Hallo, liebe FC- und Fußballfans beim Podcast des ersten FC Köln. Mein Name ist Nicolas Verhoeven und ich habe wie immer einen Gast dabei, der Spieler war beim ersten FC Köln. Gerade hat man auch eins seiner Highlights nochmal hören können. Gehen wir sicherlich später drauf ein. Das Spiel gegen Regensburg ist zumindest für mich unvergessen. Aber hat auch sonst eine bewegte Laufbahn mit auch Rückschlägen, mit Höhen. Lange als TV-Experte gearbeitet, deswegen total affin mit Mikrofon. Sascha Bigalke, grüße dich.
Grüß dich, Nicolas. Freut mich sehr.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe gerade schon gesagt, dass du mit den Mikros gut kannst. Hat man auch gerade im Intro gehört, dass du damals schon als FCTV, wie soll ich sagen, Hospitant, Moderator, Reporter, gerne mal am Mikrofon warst.
Absolut. Ich hatte da meine Kreuzband-OP und dann die lange Reha und ich habe mir, glaube ich, irgendwas gesucht, unterbewusst, was mich nah an der Mannschaft halten lässt. Hab hier die Reha natürlich gemacht, aber du bist natürlich dann, wenn du verletzt bist, immer so ein bisschen separiert. Und dann habe ich mich mit den Jungs vom FCTV damals sehr, sehr gut verstanden. Bin manchmal so ein bisschen eingesprungen für die, habe ein paar ganz lustige Interviews geführt. Hatte dann irgendwann auch bei den Heimspielen meinen Platz neben dem Trainer, irgendwie so ein Klappstuhl. Habe ich letztens erst drüber nachgedacht, weil mich ein Kumpel gefragt hatte, wie das zustande gekommen ist. Kann ich dir auch nicht ganz genau sagen. Auf jeden Fall saß ich da und ja, für mich war das so ein besseres Verarbeiten dann in dieser Zeit und ich war trotzdem irgendwie nah dran an der Mannschaft.
Lass uns darüber auf jeden Fall sprechen. Leider ist ja in deiner Karriere auch Verletzungen ein großer Teil gewesen. Warum wir auch jetzt sprechen, ist deine neue Rolle in Anführungsstrichen. Ein Jahr jetzt ziemlich genau bist du wieder beim 1. FC Köln, diesmal jetzt an der Geschäftsstelle. Du bist Betreuer-Fokusspieler, heißt das Ganze. Wollen wir auch in Ruhe drüber sprechen, was das zu bedeuten hat. Wir starten hier im Podcast immer als erstes mit einer Rubrik.
Die Startelf.
Die Startelf sind Entweder-Oder-Fragen. Zu Beginn der Folge. Ich denke, das Format ist geläufig. Die erste Frage wäre Baller League oder Bundesliga?
Bundesliga.
Sascha oder Biggie?
Oh, im Fußballkontext Biggie oft, aber mittlerweile hat sich das so ein bisschen verflüchtigt, würde ich sagen. Deswegen jetzt mehr Sascha.
Vermisst du es manchmal, dass hier über den Flur gerufen wird, hey Biggie, mach mal Diagonalen.
Ja, also Thomas Kessler, glaube ich, würde mich am liebsten Biggie nennen. Jetzt natürlich ist das in seiner neuen Funktion, seiner neuen Rolle ein bisschen seriöser vielleicht. Deswegen ist da auch jetzt eher Sascha, wie er mich anspricht. Für mich ist beides in Ordnung.
Das ist ja auch eine lustige Konstellation, dass wir im Intro, hatten wir es gehört, ja, Thomas Kessler dich in dem Fall interviewt. Der war ja auch sehr FCTV-Firm und war da immer mal als Reporter im Einsatz. Und jetzt arbeitet ihr wieder relativ eng zusammen. Dazu später mehr. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Herr Bigalke oder Sascha?
Sascha.
Dann schon der Sascha. Ja, auch für die Jugendspieler?
Ja, also vor allen Dingen, wenn du dann ein enges Verhältnis aufbauen möchtest, wenn du Vertrauen schaffen möchtest, dann soll so ein bisschen Distanz ja genommen werden. Und deshalb ist Sascha auf jeden Fall besser.
Okay, dann bleibe ich auch bei Sascha. U17 WM oder U17 EM?
WM.
Warum?
Noch mal größer, ja. Da sind dann alle Nationen dabei gewesen.
26 Spiele hast du gemacht für die DFB U17. Also wirklich ein großes Talent auch gewesen in der Jugendzeit.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, ich durfte auch oft in der Startelf stehen in der Zeit und habe ja einige Länderspiele machen dürfen, das stimmt.
Und auch schon immer der Flügelspieler. Ich weiß, dass ich habe mal ein Feature über dich gesehen von The Zone. Decoded heißt das Format und da hieß es The Perfect Winger. Warst du das schon immer?
Ja, eigentlich war ich ja Zehner. Und gut, ich hatte dann einen sehr, sehr guten Mitspieler in meinem Jahrgang mit Toni Kroos, der natürlich dann auch spielen sollte. Und deshalb habe ich dann so ein bisschen auf dem Flügel ausgewichen. Ich habe auch mal falsche 9 gespielt tatsächlich, also bei der EM, U17 EM, die du angesprochen hast, da habe ich falsche 9 gespielt. War auf jeden Fall der kleinste Neuner bei dem Turnier, hat auch großen Spaß gemacht und dann bin ich eher so Richtung Flügel gewandert, weil auch ja später dann im Profibereich wenig mit so der Nummer 10 gespielt wurde. Ich muss aber sagen, dass das schon meine Position war, eher im Zentrum, wo ich stärker war.
Berlin oder Haching?
Berlin.
Bist gebürtiger Berliner, Jugend von Hertha BSC durchlaufen, obwohl ja Haching auch so ein bisschen zweite Heimat vielleicht geworden ist, mit ja eigentlich 3 Wechseln, wenn man so will, die du ja zur Spielvereinigung dann vollzogen hast.
Definitiv, aber Berlin ist und bleibt meine Heimat. Ich bin da groß geworden, meine ganze Familie wohnt da immer noch, die engsten Freunde wohnen dort. Von daher, das ist ein ganz, ganz großer Teil in meinem Leben. München, Haching hat auch viel, viel Spaß gemacht. Meine Tochter ist dort geboren, von daher ist das auch etwas, was immer einen Platz in meinem Herzen hat.
Dann hast du ja fast die Top 4 Städte Deutschlands durch. Berlin, München, Köln, Hamburg, wann geht's dahin?
Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der Großstädte mag, obwohl ich jetzt auch eher so ein bisschen rausgezogen bin. Und das war auch in München schon der Fall, weil der Fußball ist hektisch genug. Ich erlebe sehr, sehr viel jeden Tag. Dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn ich dann nach Hause komme, bin ich auch mal froh, wenn es ein bisschen ruhiger ist.
Ja, okay, wenn man ein bisschen grün sieht. Wobei, das tun wir ja hier im Geisbockheim auch.
Das stimmt.
Muss man fairerweise dazu sagen. Berlin oder Köln?
Auch Berlin. Da bin ich ehrlich, das, ja, wie gesagt, das ist Heimat, das ist dieses Gefühl, nach Hause zu kommen. Aber ich muss dazu sagen, in Köln, ich war 2 Jahre schon mal hier, dann eine lange Zeit nicht. Kontakt ist nie abgerissen zu einigen Personen und ich habe überhaupt nicht lange gebraucht, um mich hier wieder zurechtzufinden, wirklich wohlzufühlen. Und das, gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl und deswegen ist es auch jetzt so, dass ich total froh bin, wieder in der Stadt zu sein.
Wie sieht's kulinarisch aus? Halver Hahn oder Berliner Currywurst? Ach,
definitiv Currywurst. Also die Kölner versuchen es ja auch mit der Currywurst, die gibt's ja auch im Stadion. Ist in Ordnung, aber ja, das Berliner Original.
Gibt's ein kölsches Gericht, was dem nahe kommt wenigstens?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich hätte jetzt gerne gesagt, das kölsche Bier ist super, dadurch, dass ich aber überhaupt gar kein Bier trinke. Fällt es mir schwer, tatsächlich da was zu finden.
Köln ist ja auch, denkt man gar nicht bei diesem Kölschkonsum, große Weinstadt. Bist du Weintrinker vielleicht?
Auch überhaupt auch gar nicht. Ja, gut,
dann, kölsche Wasser ist Jod, haben die Blackfurs immer
gesagt. Das ist super,
dann ja. Lecker Kraneberger. Stanislavski oder Stöger?
Stanislavski.
Funkel oder Stanislavski?
Ja gut, der Friedhelm hat mir mein Bundesligaspiel beschert, dementsprechend Funkel.
Bei Hertha BSC?
Ja.
Ein Bundesligaspiel hast du gemacht?
Ja, es ist sehr verrückt. Ich habe ein Bundesligaspiel, das von Beginn an, also nicht 2 Minuten gespielt, was wahrscheinlich auch eher außergewöhnlich ist. 2 Europa-League-Spiele, also mehr als Bundesligaspiele. Eine interessante Konstellation, da kommen wir sicherlich später noch drauf zurück.
Auf jeden Fall. Aufstieg mit Unterhaching oder Aufstieg mit dem 1. FC Köln?
Definitiv mit dem 1. FC Köln.
2014 Zweitligameister geworden. Warum ist das für dich die Wahl?
Aus vielen Gründen. Erstens natürlich von der 2. in die 1. Liga aufgestiegen, das ist einfach nochmal was Größeres. Mein Anteil war natürlich deutlich geringer als bei dem Aufstieg mit Unterhaching. Nichtsdestotrotz eine lange Verletzung gab, zurückgekämpft, dann hier bei der Meisterfeier wieder auf dem Platz gestanden, im Rhein-Energie-Stadion ein Tor gemacht. Also an dem Tag, glaube ich, hat alles gepasst, was man sich irgendwie so erträumen kann als kleiner Junge und dann mit den ganzen Fans zu feiern im Stadion, Platzsturm, das geht mir immer noch unter die Haut, musste ich jetzt natürlich auch vor ein paar Wochen dran denken, als wir wieder aufgestiegen sind, aber als Spieler ist das einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, als wenn man ja Mitarbeitender ist oder Fan ist.
Haben wir noch 3 Fragen, DSDS oder Wer wird Millionär?
Ganz klar, Wer wird Millionär?
Warum?
Ja, ich habe es mal versucht. Ist auch immer noch was irgendwo im Hinterstübchen bei mir drin ist, dass das ein bisschen an mir nagt, dass ich es nicht auf den Stuhl geschafft habe, zu Herrn Jauch. Dieser Challenge hätte ich mich gerne gestellt.
Sag mal ganz kurz, wie kam das zustande? Wann war das? Und wie hast du es bis ins Studio geschafft? Ich weiß gar nicht, wie leicht das so ist.
Ich habe mich beworben. Ich hatte schon immer mal so den Drang dazu, weil ich die Sendung echt mochte und Herrn Jauch auch irgendwie ganz, ganz cool finde, das mal auszuprobieren. Habe auch immer gesagt, ja, bis zu 16.000, das schafft man schon irgendwie. Und wenn man da alle Joker gebraucht hat, dann habe ich mich beworben und keine Ahnung, es ging super schnell. Also so 1, 2, 3 Telefonate, dann irgendwie mal so ein Skype-Call. Und ja, wahrscheinlich hatte ich auch ein bisschen was zu erzählen, was ganz interessant war. Und dementsprechend, ja, habe ich es dann tatsächlich ins Studio geschafft, aber leider nicht auf den Stuhl.
Das vergisst man ja manchmal. Es ist natürlich in erster Linie eine Quizshow, aber je interessanter die Persönlichkeit, desto mehr wird es auch zur Personality-Show. Das macht der Günther Jauch ja sehr, sehr gut. Was hast du erzählt von deiner Fußballkarriere?
Ja, ich glaube, mein Intro oder sowas war auch irgendwie die Zweitligameister mit dem 1. FC Köln. Gut, das hätte wahrscheinlich schon ausgereicht, um jetzt ein bisschen zu sprechen. Man weiß ja auch, dass Günther ja auch durchaus fußballbegeistert ist. Und ja, dementsprechend hätte ich dann auch noch ein bisschen von der Jugendnationalmannschaft erzählen können, wer da so mit mir zusammen gespielt hat. Also es wäre schon, glaube ich, ganz interessant geworden, ja.
Vielleicht hast du ja nochmal die Gelegenheit. Oder wir machen einen FC-Quiz für dich.
Unbedingt.
Im nächsten Podcast lade ich dich nochmal ein. Co-Kommentator oder Experte?
Co-Kommentator.
Experte oder Spielmacher?
Spielmacher.
Fußball steht dann schon über allem.
Ja, ich sag immer so schön, ich darf jetzt erneut irgendwie so mein Hobby zum Beruf machen und es ist ein großes Privileg, aber als Spieler selbst auf dem Platz zu stehen, das ist einfach das Allergrößte. Also da glaube ich auch, wird wahrscheinlich auch jeder Trainer sagen, und selbst wenn der nur irgendwie Kreisliga gespielt hat, dass das als Spieler einfach viel, viel größer ist, viel, viel mehr Spaß macht.
Wir haben schon so ein bisschen angerissen, dass du viel schon gesehen hast, viel erlebt hast. Ich habe mir direkt als erstes die Frage gestellt, auch bei all den Städten, in denen du da gelebt hast, hast du eine richtige Heimat? Du hast Berlin schon eben genannt, dass das die Heimat ist. Dennoch wirst du ja als Fußballer immer so ein Stück weit entwurzelt. Du warst jetzt nicht der klassische Wandervogel, der eine Halbwertszeit von 18 Monaten hatte und immer weitergezogen ist. Dennoch hast du ja schon wahrscheinlich den einen oder anderen Umzug hinter dich gebracht.
Ja, ich glaube, so mein Weg zeigt auch ein bisschen, dass ich das auch brauche, auch so ein Rückzugsort. Ich tue mich nicht schwer, irgendwo schnell anzukommen, weil ich mich auch da ja gedanklich total drauf einlasse. Weil wenn ich mich dann da zu so einem Schritt entschieden habe oder so einem Umzug, dann habe ich das vorher gut abgewägt, habe das auch mit meinen Vertrauten besprochen und dann versuche ich das auf mich zukommen zu lassen. Bin da sehr offen, bin neugierig, auch auf die Menschen, auf die Kultur. Es ist jetzt innerhalb Deutschlands, aber es ist trotzdem manchmal eine andere Kultur tatsächlich. Ja. Und deswegen ist es mir immer ganz, ganz gut gelungen. Und meine Heimat, ja, da wo ich mich wohlfühle, das ist dann auch irgendwo mein Zuhause. Meine Heimat wird immer Berlin bleiben. Nichtsdestotrotz sind die Wege jetzt auch nicht so weit. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, auch Kontakt zu halten, nah dran zu sein. Und ja, jetzt, seitdem ich Papa bin, ist auch irgendwie die Heimat auch dort natürlich, wo die Tochter ist. Und wenn man da ganz nah dran sein kann, dann ja, ist das egal. Dann kann das auch am anderen Ende der Welt sein, weil dann hat man ganz, ganz viel, was einem wichtig ist.
Wie ist denn die Kölner Kultur? Wie würdest du die beschreiben? Vielleicht sogar, wenn du da als das erste Mal herkamst, kann vielleicht auch ein Kulturschock sein, weiß ich nicht.
Wie war mal der Slogan? Spürbar anders. Ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Sehr offen, sehr herzlich, sehr lebensfroh. Geht ein bisschen in die Richtung, wie es aus meiner Sicht auch in Berlin ist oder wie ich so als Berliner unterwegs bin. Auch immer einen frechen Spruch auf den Lippen. Dieses, ja, vielleicht auch so ein bisschen sorgenfreie, dass man sich eben nicht über alle Themen in den Kopf zerbricht. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
Lass uns nochmal zurück zum Fußball kommen. Du bist die Jugendmannschaften von Hertha durchlaufen und hast entsprechend da auch dein Debüt gefeiert. Warst auch ein, wie ich dann zusammengefasst habe, talentierter Spieler mit so viel U17 Länderspielen. Also so gesehen lief ja erstmal alles am Schnürchen. Großes Talent gewesen. Ab wann hast du vielleicht selber gedacht, hast du das selber so empfunden, vielleicht erstmal die Frage vorangestellt, dass da alles gerade optimal läuft, und konntest du das auch so wahrnehmen in dem Moment?
Ja, definitiv. Also ich habe ja von der U15 bis zur U20 alle Nationalmannschaften gespielt. Ich war bei jedem Quali-Spiel oder Turnier in der U17 habe ich auf dem Platz gestanden vom Beginn an, dann hast du natürlich schon so ein Gefühl, okay, du scheinst ganz gut zu sein, das funktioniert, du kannst dich auch nicht nur in deinem Land durchsetzen, unter den ersten 11 zu stehen, sondern wir waren ja auch nicht unerfolgreich, haben leider nichts gewonnen, keinen Titel geholt, aber wir sind weit gekommen, haben uns sehr qualifiziert für die Turniere. Ich habe auch bei Hertha als U15-Spieler dann, zwar waren das so ein paar interessante Umstände, weshalb ich dann bei der U17 Deutsche Meisterschaft auf einmal auf dem Platz stand im Finale, aber bin da quasi als U15-Spieler Deutscher Meister geworden, habe 90 Minuten gespielt, auf einer zentralen Position. Da hast du natürlich dann schon gemerkt, okay, du bist schon ganz gut. Wurde dir natürlich auch von allen Seiten gesagt. Von daher ging es tatsächlich in der Jugendzeit ja nur bergauf.
Dann hast du es aber ja bei Hertha doch nicht so richtig gepackt. Woran lag das?
Ja, das ist ja was mich jetzt eigentlich in meine neue Rolle katapultiert hat, dass ich sehr, sehr viel im Nachhinein reflektiert habe, drüber nachgedacht habe, warum habe ich es dann nicht nach ganz oben geschafft. Klar, ich habe einige Verletzungen gehabt, die mich zurückgeworfen haben. Andererseits bin ich natürlich dann auch irgendwann in den Profibereich gekommen und auf einmal konkurrierst du dich nicht nur mit 2 Jahre Älteren oder 1 Jahr Älteren oder Gleichaltrigen, sondern dann mit 15 Jahrgängen, dann mit Nation, also mit Spielern aus sämtlichen Nationen. Und dann waren natürlich schon irgendwo Unterschiede jetzt für mich nicht sofort ersichtlich, weil fußballerisch war das auch damals, ich glaube, das kann ich schon sagen, überhaupt gar kein Problem, da mitzuhalten. Vielleicht auch in manchen Situationen auch herauszustechen. Aber natürlich würde ich heutzutage nicht mit 54 Kilo im Profibereich aufschlagen, weil das dann einfach ein großer Unterschied war. Damals war mir das überhaupt nicht bewusst. In der Jugend war da gar kein Fokus drauf. Athletiktrainer gab es zu der Zeit nicht. Das ist alles viel, viel professioneller geworden. Das kann heute, sagen wir mal, einfach nicht passieren. Also das würde irgendjemandem auffallen, nicht nur irgendjemandem, sondern es würde mehreren Personen auffallen, weil natürlich der Fokus sich ein Stück weit verschoben hat.
Und dann kam schon der erste Wechsel nach Unterhaching, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie kam der Kontakt zustande und fühlte sich das so ein bisschen wie ein Rückschritt an oder eher ja, wie ein Fortschritt?
Ja, ich hatte ja dann in der Zeit 3 Mittelfußbrüche, wobei der letzte dann so war, dass ich im Winter in Bielefeld war, Probetraining, die waren damals Zweitligist und dann habe ich mir halt das dritte Mal diesen Mittelfuß gebrochen. Da folgte dann eine OP, worüber ich sehr, sehr glücklich war, weil danach hatte ich ein deutlich besseres Gefühl. Das hält auch bis heute. Ich hatte nie wieder Probleme durch den Titanstift, der da eingesetzt wurde, die Reha war auch gar nicht so lang und danach wollte ich im Prinzip nur noch spielen. Also mir ging es einfach darum, okay, die letzten Jahre hast du viel zugeschaut und ich wollte wieder spielen. Ich hatte dann das Glück, dass der Heiko Herrlich Trainer wurde, der bei der Nationalmannschaft mein Trainer war, zu dem ich auch menschlich einen guten Draht hatte. Und dann war das klar von außen betrachtet ein klarer Rückschritt, vielleicht auch 2 Schritte zurück, aber ich habe das immer eher so aufgefasst, um Anlauf zu nehmen, was mir dann ja auch ganz gut gelungen ist. Ich habe dann, das ist eigentlich auch interessant, weil ich habe dann am Flügel gespielt, weil ich das bei ihm auch in der Nationalmannschaft gespielt habe. Und dann habe ich in der zweiten Saison, aber bin ich ins Zentrum gerutscht, habe da 5 Spiele gemacht, dann haben wir gegen Köln im Pokal gespielt und dann bin ich Ende August noch zum FC gewechselt. Also was auch nochmal zeigt, so klar, am Flügel habe ich schon dann viel gespielt und das hat dann auch oftmals so was mit dem System zu tun gehabt. Aber so komplett wohlgefühlt und meine besten Leistungen habe ich dann doch im Zentrum zeigen können.
Wenn es stimmt, was das Internet sagt, hattest du 6 große OPs insgesamt, 2 Kreuzbandrisse, 3 Mittelfußbrüche. Also die Krankenakte war leider ein bisschen länger. Gab es für dich eine Verletzung, die so die schlimmste war? Nicht nur jetzt vom Schmerz oder von der Dauer, sondern für dich seelisch und mental?
Ja, schlimmste Verletzung. Ich glaube, dass jede Verletzung natürlich so seine eigene Geschichte mit sich bringt. Nichtsdestotrotz ist so ein Kreuzbandriss natürlich, weil du sofort weißt, was das bedeutet, wie lange du ausfallen wirst und nicht nur ausfallen wirst, sondern in der Regel sagt dir auch jeder, okay, du brauchst die gleiche Zeit auch, um wieder dann deine Leistungsfähigkeit zu erreichen. Dementsprechend war natürlich so ein erster Kreuzbandriss nach so einem, ja, ich sag mal, so ein so ein Einstiegsjahr hier beim FC, wo du in eine Mannschaft kommst, Ende August, wo schon 4-5 Spiele gespielt sind, wo die Mannschaft die ganze Saison über immer mal wieder das Potenzial zeigt, aber nie so richtig über Wochen auf den Platz bekommt. Dann kommt ein neuer Trainer und dann verletzt du dich in der Vorbereitung. Das war natürlich schon maximal bitter in so einem Spiel, wo ich nach wie vor kein Fan bin. Ehrlich gesagt, das gehört dazu. Du musst auch mal irgendwie in der Ortschaft spielen oder bei einem Partnerverein. Auch gar kein Vorwurf an die Jungs, denn die auf der anderen Seite stehen, aber die sind halt dieses Niveau nicht gewöhnt, dieses Tempo, diese Dynamik. Und da, glaube ich, kann es dann immer mal passieren, dass da halt eher Verletzungen vielleicht zustande kommen, die eher ungewöhnlich sind in diesem Kontext. Von daher war das natürlich schon sehr, sehr bitter, weil das dann einfach ja ungünstiger Zeitpunkt ist, obwohl natürlich so eine große Verletzung immer ungünstig ist. Der zweite Kreuzbandriss war in dem Sinne, ja, ähnlich bitter, weil sich halt die Oberschenkelsehne, die da eingesetzt wurde, als neues Kreuzband, sich aufgelöst hat. Das sehr, sehr selten ist. Das kannst du später mal googeln. Also das passiert super selten. Und das bedeutete in dem Fall auch, dass es dann zwei OPs braucht. Und dann weißt du halt in dem Moment schon, okay, da wird was vom Beckenkamm rausgenommen. Das wird in die Bohrkanäle gepackt. Das dauert 3 Monate, bis das dann, so ist, dass danach die Kreuzband-OP stattfinden kann. Und das bedeutet natürlich dann nochmal eine deutlich längere Pause, Reruptur, zwei OPs. Das, ist dann ein schwerer Moment gewesen.
Was verbindest du mit dem schweren Moment? Ist das das direkt der Knall, wo es gerissen ist? Ist das der Moment im Krankenhaus nach der OP? Was ist so der dunkelste Moment davon gewesen?
Also beim ersten war es auf jeden Fall sofort dieses Gefühl, da stimmt was nicht. Ich beschreibe das immer so, ich hatte meinen Oberkörper, ich hatte meinen Oberschenkel, dann war nichts und dann ging die Wade weiter. Also so hat sich das in dem Moment angefühlt, wo ich wusste nicht, dass es ein Kreuzbandriss ist, aber ich wusste, es ist schlimm. Beim zweiten Mal war das ja kein Trauma, deswegen kann man auch sehr, sehr sicher sagen, dass sich dieses Implantat quasi aufgelöst hat. Das war eher so schleichend. Das fühlt sich nicht richtig an, komisch. Ich weiß auch nicht, ab wann das quasi dann gerissen war. Also es kann auch schon 3 Monate zurückgelegen haben. Das kann keiner so richtig sagen. Das war eher so extrem bitter. Weil natürlich denkst du dann in dem Moment so, warum jetzt wieder ich? Warum auch sowas Seltenes? Andererseits, so reflektiert, glaube ich, war ich auch schon. Für mich war auch immer klar, okay, du kehrst halt zurück. Und ich habe da sehr, sehr schnell entschieden, okay, erstmal ist es jetzt nur eine Knieverletzung. Ne? Klingt blöd, weil natürlich ist das für einen Fußballer extrem bitter, aber es ist halt etwas, was wiederhergestellt werden kann und was dich jetzt ja nicht irgendwie in deinem Leben insgesamt schlimm beeinträchtigt. Und mein großes Ziel war ab dort zu sagen, ich möchte über mein Karriereende irgendwann selber bestimmen. Also nicht, dass irgendwann der Krankenwagen kommt oder irgendein Arzt den Daumen nach unten neigt und sagt, okay, Sascha, du musst jetzt aufhören, weil das macht keinen Sinn mehr. Dein Körper ist nicht mehr in der Lage.
Da kommen wir dann später noch zu. Hast das Ziel ja dann erreicht auch, glücklicherweise. Ja. Erzähl uns von diesem Reha-Prozess. Ist das auch eine Wellenbewegung von guten und schlechten Momenten? Wenn wir bei einem Kreuzbandriss, sind das ja 8-9 Monate, also nahezu eine ganze Saison, wo ein Mannschaftsgefüge wächst und du eigentlich ja immer so ein bisschen nur daneben stehst. Es sei denn, du bist FC-TV-Reporter. Aber ja, es ist, ich kann mir das mental schon auch wie eine kleine Achterbahnfahrt vorstellen.
Ja, ich hatte immer das Glück, dass ich ein tolles Umfeld hatte. Ich hatte dann auch so 1-2 Leidensgenossen, Jonas Hummels, Roland Janisco, die auch in Haching. Ja, wenn wir uns treffen, dann zählen wir mal unsere OPs. Ich komme sogar noch ganz gut bei weg bei uns dreien. Die mussten alle früh aufhören. Von daher, so ein Austausch hat geholfen, ein stabiles Umfeld, Elternhaus, das hat extrem geholfen, um dann damit gut umzugehen, um nach vorne zu schauen. Auch die Therapeuten natürlich, die ich dann hatte, die einen total unterstützt haben. Von daher war ich sehr, sehr positiv immer. Ich hatte auch in der ersten Kreuzband-OP tatsächlich keinen einzigen Tag, was schon fast absurd war, wo ich irgendwelche Schmerzen hatte, außer natürlich am Anfang in den Behandlungen, aber jetzt nicht, wenn ich ein Programm gemacht habe. Bei jedem Schritt, der dann ist, ob es dann das erste Mal laufen ist, erst mal auf dem Platz ist, ging es immer sehr, sehr gut, was mir ein gutes Gefühl gehabt hat. Und ja, dieses positive Mindset, dieses zu wissen, okay, du bist auch durch die Spiele, die du dann irgendwie da am Rasen verbracht hast, klar, wohlwissend, dass noch 5-6 Monate dauert, aber dieses Gefühl, in diesem Stadion wieder stehen zu dürfen, diese Atmosphäre erleben zu wollen, das hat mich natürlich extrem angetrieben, diese große Leidenschaft zum Fußball. Und wenn das überwiegt, und das hat es bei mir, dann ist es jeden Tag ein Stück leichter, dahin zu gehen. Ich habe natürlich auch mal Urlaub gemacht in so einer Reha, weil aus meiner Sicht bringt dich das eher 2 Schritte vor, auch wenn man vielleicht denken könnte, boah, jetzt verschenkt man eine Woche. Also das ist aus meiner Sicht großer Quatsch, so zu denken, weil was das dann auch nochmal mit dir macht, mal nicht die Leute zu sehen, die du irgendwie seit einem halben Jahr täglich siehst, das tut einfach gut. Mir hat das persönlich super gut getan und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass du dir dann genau überlegst, was tut dir gut, auch wenn dir vielleicht auch mal von dem einen oder anderen empfohlen wird, ja, weil das fanden in der Zeit auch nicht alle toll, aber ich habe gesagt, nee, ich brauche das, ich finde das gut.
Ich wollte gerade fragen, hast du da auch mal schlechtes Gewissen vielleicht irgendwie?
Überhaupt nicht, weil ich glaube, das kennt ja jeder, der auch einfach mal aus dem Alltag entfliehen kann und mal was machen kann. Sonne, Meer, ja, das für den einen sind es Berge, ja, das muss dann jeder selber entscheiden. Aber für mich war das so ein Fortschritt, dass das auch danach ganz klar war, okay, das war ein Schritt nach vorne, ja, obwohl jetzt vielleicht man hätte denken können, das ist ein Schritt zurück, weil logischerweise kannst du ja auch im Urlaub mal einen Lauf machen oder irgendwas. Also das ist auch schon möglich. Ich habe da jetzt nicht 10 Tage gegessen, habe 4 Kilo zugenommen, sondern habe natürlich auch was dafür getan, dass ich gestärkt da nochmal rauskomme.
Lass uns zu deinem Wechsel zum FC kommen. 2012 kam dann ja die Vertragsunterschrift zustande. Wie war der Kontakt? Wer hat dich kontaktiert? Geht ja klassischerweise über einen Berater. Mhm. Und was hat dich überzeugt, damals zum FC zu kommen?
Ja, wir haben im Pokal gespielt gegen den FC, haben 2-1 verloren und danach haben sie mich im Prinzip direkt kontaktiert, du hast schon angesprochen, über einen Berater, dann habe ich mich mit Frank Schäfer getroffen und Jakobs war noch involviert und der Trainer natürlich auch, Holger Stanislawski. Ich glaube, überzeugen mussten die mich gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich bin einen Schritt zurückgegangen, um natürlich dann irgendwie wieder einen Schritt nach vorne gehen zu können, dann der 1. FC Köln, damals Zweitligist, da wo sie natürlich nicht hingehören oder wo wir nicht hingehören, sondern wir gehören in die Bundesliga. Mit dieser Power, große Stadt, besondere Fans, tolle Historie. Also da hatte ich auf jeden Fall von Anfang an Bock drauf und das war eigentlich relativ klar. Ich will das auf jeden Fall machen. Der Verein hat auch schnell signalisiert, dass sie mir da keine Steine in den Weg legen werden. Von daher, sie mussten mich nicht überzeugen.
Obwohl es ja so ein bisschen Phase des Umbruchs war, ne? Wir sind gerade abgestiegen und ich glaube, das war sogar eine Zeit, wo noch nicht mal richtig ein Sportdirektor da war, bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher, aber es war ein Kader aus extrem vielen Leihspielern auch, also so ein wirklich ein klassisches Umbruchjahr, wo wir zum Schluss ja auch Fünfter geworden sind, was so irgendwie ein solides Endergebnis war. Was war das für eine Zeit, die du da wahrgenommen hast hier beim 1. FC Köln?
Ich glaube, dass wir das als Mannschaft gar nicht so mitbekommen haben, ja, dass das jetzt so ein Kader war, der aus vielen Leihspielern bestand oder dass man vorher abgestiegen war. Das hat, glaube ich, das Trainerteam oder alle drumherum immer ganz gut geschafft, auch so ein bisschen von uns wegzuhalten. Aber ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, wir haben aus meiner Sicht nie so richtig Fahrt aufgenommen. Wir haben vernünftige Ergebnisse erzielt, du hast gesagt, am Ende Fünfter geworden. Trotzdem hat sich es als Spieler nie so richtig angefühlt, dass wir dran sind oder aufsteigen. Also schon aufsteigen können, das Potenzial war da. Aber wir hatten, glaube ich, keine Serie von 5 Spielen am Stück, wo du gewonnen hast oder 4 Siege am Stück oder dass du sagst, okay, jetzt geht's richtig los. Sondern es waren auch immer wieder viele Wechsel, auch in der Startelf, auch mal Systemanpassungen. Also wir haben uns nie hundertprozentig, glaube ich, so als Mannschaft gefunden, dass du sagst, okay, dieses Jahr ist es irgendwie möglich aufzusteigen, obwohl die Qualität da war. Ich meine, im nächsten Jahr sind wir aufgestiegen, auch sehr souverän. Klar, gab es dann auch noch mal ein paar Veränderungen im Kader. Nichtsdestotrotz war das Potenzial natürlich auch in der Mannschaft durchaus da.
Wir haben eingangs schon ein bisschen drüber gesprochen, über ein Spiel, was ich unvermeidlich mit dir verbinde. Das ist ein Wahnsinnsspiel beim SSV Jahn Regensburg gewesen, wo wir lange, lange 2-0 zurücklagen. Und dann nagel mich nicht drauf fest, aber das Spiel war schon für den Fan gefühlt durch. Und dann 88. 1-2, 90. Da sagte der, ich habe es mir eben nochmal angeschaut, der Kommentator quasi mit der letzten Aktion Dominik Marot zum 2-2. Und dann kommt nochmal Sascha Bigalke mit einem Distanzkracher in der Nachspielzeit, in der allertiefsten. Ist das auch ein Spiel, an das du oft und gerne zurückdenkst, wenn du an den FC denkst?
Ja, nicht nur selbst dran denke, sondern auch immer wieder tatsächlich angesprochen werde. Also das ist das, was tatsächlich einige FC-Fans mit mir verbinden. Ist natürlich schön, dass es eine positive Geschichte ist und ein Tor. So viel habe ich nicht erzählt. Dementsprechend, ja, das Spiel, wir waren katastrophal, das muss man einfach so sagen. Wir haben wirklich schlecht gespielt. Ich glaube, es hat auch geregnet. Also es war irgendwie einfach ein gebrauchter Tag, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich weiß nicht. Also ich habe einen guten Freund von mir, der in Regensburg gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Der hat auch noch eine Riesenchance, glaube ich, das Spiel zuzumachen oder sowas. Macht es nicht. Und dann, ja, diese 5 Minuten waren irgendwie irre. Also das waren jetzt auch keine herausgespielten Tore oder irgendwas, aber ja, hat auch gezeigt, was in der Mannschaft irgendwie steckt, dass wir natürlich nie aufgegeben haben. Klingt zwar irgendwie wie eine Floskel, aber wir waren schon trotzdem, auch wenn wir vielleicht fußballerisch nicht so richtig uns gefunden haben, dass du sagst, okay, da marschiert jetzt eine Mannschaft. Wir haben uns schon gut verstanden und wir waren schon ein eingeschworener Haufen. Das hat Stani wirklich gut hinbekommen, weil er einfach eine tolle Menschenführung hatte. Und dann drehst du dieses Spiel, weißt eigentlich selber gar nicht, was passiert ist. Wir haben uns, glaube ich, auch in der Kabine nur angeschaut und mussten lachen oder so, dass wir das nicht verdient hatten. Regensburg hat das übrigens einen richtigen Stoß gegeben. Ich glaube, die haben danach, sind gut gestartet als Aufsteiger und haben danach, glaube ich, weiß nicht, 15, 17 Spiele nicht mehr gewonnen, sind abgestiegen. Also dann siehst du auch, was sowas auf der einen Seite für uns auslösen kann oder was das Spiel halt gemacht hat und was das aber auch für so eine gegnerische Mannschaft bedeuten kann. Ne? So ein Spiel manchmal haut dich halt wirklich zurück und lässt dich dann halt verzweifeln. Bei uns überwog natürlich dann die Freude und ja, ist ein Spiel, woran ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere, zumal außerhalb des 16ers mit dem linken Fuß. Kam nicht ganz so oft vor.
Man sieht auch richtig, ich habe es mir eben noch angeschaut, wie du die Freude rausschreist. Also das ist beim Jubeln wirklich ehrliche Freude. Über das Tor, über den Moment, was war das, was da aus dir rausgebrochen ist?
Ich konnte nicht jubeln. Wenn man das mal so, also was heute so die Jungs sich überlegen und dann machen und so weiter und teilweise wirklich coole Jubel dabei sind. Ich war da eher, glaube ich, so ein Thomas Müller-Manier, irgendwie so einfach freuen und schreien und ein schlimmes Gesicht machen. Aber ist natürlich authentisch, muss man schon sagen. Also es ist dann in dem Moment, entlädt sich sehr, sehr viel. Ich kam auch rein in dem Spiel, also war auf der Bank. Dann ist sowas noch ein bisschen emotionaler, ne? Weil klar, du willst immer von Beginn an spielen und dann hast du natürlich ein bisschen Wut, aber ein bisschen natürlich auch, okay, jetzt zeige ich es dem Trainer. Und dann natürlich, ja, so einen Siegtreffer zu erzielen. Aber pure, pure Freude.
In dem schwarz-goldenen Trikot habe ich noch genau vor Augen. Dann ging es im Winter nach Belek ins Trainingslager und wir haben es auch schon im Intro angeteased. Ich würde mir das Interview gerne nochmal nicht in voller Länge, aber schon so ein Minütchen anhören, wie Thomas Kessler dich da interviewt, denn das zeigt für mich auch, du bist damals 23 Jahre jung und auch, ja, gut, dann doch schon ein halbes Jahr beim FC, aber also von Schüchternheit ist da keine Spur, sondern absolut souverän, wie heute du bei The Zone stehst, hast du eigentlich schon mit 23 da die Interviews geführt.
Ja, also ich würde mich jetzt nicht als Rampensau bezeichnen, das wäre jetzt, glaube ich, auch übertrieben, aber ich habe überhaupt gar kein Problem, auch vor der Kamera zu stehen oder in Interviewsituationen, auch kurz nach dem Spiel. Und wenn es natürlich so einen humorvollen Charakter hat, so wie es in dieser Situation mit Thomas war, dann macht es mir umso mehr Spaß. Ich glaube, da merkt man auch dieses Berlin, was in mir steckt, ja, diese große Klappe oder zumindest halt auch mal lockeren Spruch auf den Lippen, weil Humor gehört für mich auch total ins Leben dazu. Ich glaube, dass das immer natürlich zur richtigen Zeit irgendwie angebracht ist, aber das ist auch so ein bisschen meine Haltung, ja, dass man das Leben nicht so schwer nehmen sollte, sondern immer auch ein bisschen diese Leichtigkeit behalten sollte. Und deswegen, ja, gehört Humor und auch sowas für mich immer gerne dazu.
Dann lass uns mal in ein humorvolles FCTV-Video hören aus dem Jahre 2012.
Lieber Sascha, wir gratulieren dir alle recht herzlich zu deinem Geburtstag.
Stimmt, war noch dein Geburtstag.
Wie alt bist du denn geworden?
Hallo Thomas, vielen Dank. 23 bin ich heute geworden.
23 Jahre heute an deinem Geburtstag geht's ins Trainingslager. Bisschen Zeit, Bilanz für dich als Geburtstagskind zu ziehen. Wie hast du dich hier eingefügt? Wie fühlst du dich wohl in Köln? Macht dir die Stadt Spaß? Ist es schon dein Club geworden?
Ja, natürlich. Ich denke, ich habe alle Kölner ins Herz geschlossen, vor allem auch dich, Thomas. Und es gefällt mir super hier. Die Mannschaftskollegen nehmen mich gut auf und ja, das macht einfach Spaß, für diesen Verein zu spielen.
Und wie würdest du jetzt das letzte halbe Jahr sportlich sehen für dich?
Ja, da ist natürlich noch Luft nach oben. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft noch mehr helfen kann und dass wir zusammen das Zielaufstieg noch schaffen.
Zielaufstieg wurde dann zumindest ein Jahr später realisiert. Ich weiß jetzt gar nicht hundertprozentig, wie dann die Verletzungshistorie weiterging. Ist danach nochmal was passiert oder warst du danach relativ im Flow? Hol mich da nochmal kurz rein.
Der erste Kreuzbandriss war dann ein halbes Jahr später, also jetzt von der Aufnahme eben ausgehend. Klar, dann habe ich 8-9 Monate pausiert, habe mich dann zurückgekämpft, dann sind wir aufgestiegen und dann quasi im November drauf folgend, nachdem ich ja dann nochmal nach Haching gewechselt bin, habe ich dann die Diagnose des zweiten Kreuzbandrisses bekommen. Und das hat dann 13 Monate gedauert, das habe ich vorhin ja schon mal angesprochen, weil es eben zwei OPs waren am Ende des Tages, was mir dann relativ früh schon klar war, weil es mir so gesagt wurde. Aber es war natürlich dann schon heftig, weil dann war ich 25, als ich dann wieder auf dem Platz stand, gerade 25 geworden und hatte, glaube ich, so zwischen 19 und 25 knapp 3 Jahre in der Reha verbracht, hatte 4 OPs hinter mir. Das war dann auf jeden Fall eine Hypothek.
Das kann man so sagen. Dennoch hast du dich ja so wieder zurückgekämpft, dass du auch noch auf Minuten gekommen bist, nach deinem Höhepunkt beim FC vielleicht, oder lass uns die Frage so formulieren. Wir geben auch unseren Fans immer die Möglichkeit, bei Instagram Fragen zu stellen. Und Michael Jungherr wollte wissen, hast du ein besonderes Highlight aus deiner Zeit beim FC?
Ja, wie gesagt, dieses Spiel gegen St. Pauli, Meisterschaft, Aufstieg, Platzsturm, selbst ein Tor gemacht nach einer langen Leidenszeit, das ist nicht zu toppen mit nichts. Viel, viel größer geht's nicht als Fußballer.
Aufstiegsspiele können wir ja offensichtlich, ne?
Definitiv, definitiv. Das war auch die Saison sehr, sehr souverän.
Ja, mit einem 4-0 und noch Marc Uth, der dann zum Karriereende 9 Tore macht. Also sehe ich ja fast ein paar Parallelen. Wobei bei dir nicht sofort das Karriereende kam, sondern schon nochmal auch die SPVGG Unteraching, die dann nochmal auf den Plan gekommen ist. Wenn ich die Zeit ein bisschen überspringen darf, wie schwer ist es dir dann doch gefallen, die Entscheidung zu treffen, jetzt ist wirklich Schluss mit aktivem Fußball?
Ja, mein Ziel war ja, dass ich das selbst bestimme irgendwann. Das habe ich geschafft, weil ich natürlich dann auch immer reflektierter wurde, weil ich gemerkt habe, okay, welche Physio ist jetzt nochmal das, was ich brauche? Wo fühle ich mich wohl? Habe einige Dinge hinterfragt, habe noch mehr präventiv gearbeitet, weil es einfach, ja, ich wusste jetzt 2 Kreuzbandrisse und da kann jetzt nicht mehr irgendwas passieren, weil sonst ist Schluss. Dann war das so ein bisschen in der Corona-Zeit, wo das natürlich weniger Spaß gemacht hat, Fußball zu spielen, weil ohne Fans im Stadion, ja, ist nicht nichts, das würde ich jetzt nicht sagen, weil man darf trotzdem irgendwie Fußball spielen und es macht großen Spaß, aber das ist natürlich ein großer Teil, der da gefehlt hat. Und dann war ich auch nochmal beim Arzt, weil dann, ja, das Knie sich zumindest mal so ein bisschen gemeldet hat, und dann habe ich relativ schnell für mich entschieden, okay, dann hörst du jetzt lieber auf, bevor du nochmal eine OP vielleicht dann irgendwann riskierst. Mein Ziel war natürlich irgendwie, es nochmal Richtung zweite Liga zu schaffen in diesen Jahren. Ich habe die größte Möglichkeit halt gesehen zu sagen, okay, du steigst halt dann mit Unteraching auf und schaffst es halt so über die zweite Liga, weil wer verpflichtet dich bei der Krankenakte? Und dann wirst du ja auch irgendwie älter. Und bin trotzdem sehr, sehr stolz drauf, dass ich das dann, ja, trotz dieser wirklich vielen schweren Verletzungen geschafft habe, dann nochmal lange zu spielen, in der Zeit auch so gut wie kein Spiel verpasst habe, sehr, sehr viele Minuten gesammelt habe, sehr viel Spaß auch am Fußball hatte und dann gesagt habe, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt auch noch sehr, sehr klein, wo ich gewusst habe, okay, du kannst jetzt irgendwie ein Studium machen, weil das auch dann über die BG funktioniert hat und du kannst viel, viel Zeit mit deiner Tochter verbringen in, ja, wahrscheinlich der schönsten Zeit, die du so als Papa hast am Anfang, um so eine Verbindung aufzubauen. Und das hat dann für mich ganz klar mehr Sinn gemacht. Natürlich ist es unfassbar schwer, selber mit dem Fußball aufzuhören, nicht mehr auf dem Platz zu stehen, weil es natürlich einen großen Teil meines Lebens eingenommen hat. Nichtsdestotrotz gibt es neben dem Fußball auch immer noch andere Dinge. Und du hast mich gefragt, was der größte Moment im Fußball war. Das war sicherlich dieses Aufstiegsspiel. Aber wenn du irgendwie Papa wirst, dieser Tag, das schlägt es definitiv, ja. Und dementsprechend war das eine sehr, sehr kluge Entscheidung und es hat sich auch so rückblickend als sehr, sehr gut dargestellt.
Um jetzt vielleicht ein bisschen den Bogen zu spannen zu deiner aktuellen Rolle, in der du ja, ich fasse es mal zusammen, ein bisschen Schnittstelle bist oder Ansprechpartner für Spieler, die perspektivisch oder auch aktuell den Sprung von der Akademie, vom Jugendbereich zu den Profis, zu den Senioren in den Lizenzbereich schaffen sollen. Inwiefern kannst du aus dieser Verletzungshistorie, alle anderen Faktoren besprechen wir gleich gerne noch, aber gerade auch dieses Thema Verletzungen, du hast am Anfang gesagt, das hat dich in die Rolle katapultiert. Inwiefern hilft das und was gibst du den Jungs vor allen Dingen weiter?
Als allererstes, wenn du auf die Verletzungen zu sprechen kommst, das ist das auch, was ich den Jungs am Anfang immer sage, wenn es gut läuft, wenn sie 3 Tore schießen, dann kriegen sie ganz, ganz viel Support und Feedback und das werde ich auch tun. Aber für mich ist es noch wichtiger, wenn ein Spieler lange verletzt ist, dann ist das ja immer so, dass du lange in der Reha bist, ja, dann darfst du irgendwann auf dem Platz und so dieses erste Mal auf dem Platz, da erinnere ich mich halt immer als Spieler zurück. Und wenn ich dann da hinten auf Platz 7, am besten regnet's noch, in meiner Rolle stehe und die Jungs eben nicht nur mit dem Athletik- oder Reha-Trainer da sind, sondern irgendwie sehen, okay, da ist jemand, das glaube ich, ist so was ich da mitgenommen habe aus meiner Zeit. Ne? Das hätte mir persönlich, zu der Zeit gab es so eine Rolle nicht, sehr, sehr viel gegeben, weil einfach jemand aus dem Sportlichen da ist, jemand, der ja einfach auch zeigt, wie wichtig dieser Moment für einen Spieler ist und da einfach da zu sein, da brauchst du gar nichts sagen, ja, da musst du einfach da sein, da sagst du, okay, pass auf, ich weiß, dass du heute 4 Monate, 5 Monate, 6 Wochen investiert hast, war eine Scheißzeit, auf gut Deutsch gesagt, und ich bin da, ja, ist, glaube ich, eine große Art von Wertschätzung.
Bevor wir da noch tiefer reingehen, vielleicht kannst du erstmal grundlegend erklären, was ist deine Rolle, was beinhaltet der Job als, jetzt gucke ich nochmal schnell nach.
Fokusspielerentwickler.
Danke.
Das ist der richtige Name. Ja, okay. Es ist ein bisschen sperrig, der Begriff. aber ja, also was, ich habe erstmal sehr, sehr viel mitgenommen aus meiner Zeit. Ich habe ja gerade auch gesagt, dass ich mich dann für ein Studium entschieden habe. Und ich hole ganz kurz aus, Nikolas.
Gerne.
Ansonsten schneid das weg. dann hat mich Thomas Kessler tatsächlich kontaktiert vor 1,5 Jahren. Und
meinte, hätte ich noch gefragt, also für
ja,
aus. Für
genau, aus. Genau. Ja, ich habe hier das Stellenprofil und irgendwie habe ich das 3-mal durchgelesen und immer wieder kommt mir der Name in den Kopf. Habe ich mich natürlich gefreut, ob ich mir das vorstellen kann. Jetzt kann ich es, glaube ich, sagen, Thomas. Ich habe natürlich dann gesagt, ja, ich muss erst mal drüber nachdenken. Für mich war sofort klar, okay, das wäre was für mich. Habe ihm dann auch am nächsten Tag schon Feedback gegeben. Klar, vielleicht ist es manchmal auch gut, eine Nacht drüber zu schlafen. Aber dass ich mir auf jeden Fall das vorstellen kann, dass ich mich gerne vorstellen würde, war dann auch das erste Vorstellungsgespräch meines Lebens mit 34 Jahren.
Aha.
An der Stelle.
Vor Thomas Kessler dann, oder welches?
Vor Thomas Gremium? Kessler, vor Christian Keller und vor Lukas Berg. Ja, mit Präsentation, 2 Stunden, glaube ich, hat es gedauert, viele Fragen, viele, was würdest du dann machen, wenn und so weiter. Hatte ein sehr gutes Gefühl und habe auch währenddessen, und deswegen hole ich ein bisschen aus, total gemerkt, wie alle Dinge, die ich so gemacht habe, mich irgendwie dazu befähigen, jetzt diesen Job ausüben zu dürfen. Ja, also sowohl diese eigene Karriere, diese Erfahrung, die ich als U14-Trainer im NLZ machen konnte, wo ich noch selber gespielt habe in Unterhaching, mein sportwissenschaftliches Studium, was ich abgeschlossen habe, meine Hospitation, die ich gemacht habe, die Erfahrungen als TV-Experte, also all diese Perspektiven kann ich jetzt in der Arbeit einbringen. Und vor 2 Jahren, wo ich noch dieses Studium noch nicht hatte, wo ich vielleicht auch noch nicht viele Hospitationen hatte, wo ich keine Vorträge gehalten habe, hätte ich gesagt, da bin ich vielleicht noch nicht so weit, um diese Rolle zu machen. Und jetzt habe ich mich ja mit diesem Gespräch nochmal selber so gemerkt, ja, okay, ich hatte dieses Gefühl, ich kann das, ne? Aber dann habe ich das irgendwie dabei nochmal mehr realisiert, nee, das ist genau das eigentlich, worauf du dich vorbereitet hast, ohne es zu wissen. Dementsprechend ja, versuche ich die Jungs zu begleiten, zu unterstützen. Viel Kommunikation ist gefragt, natürlich mit allen, die in irgendeiner Weise mit unseren Spielern zu tun haben. Also das war auch, die erste Zeit habe ich dafür genutzt, mit Trainern zu sprechen, mit Lukas zu sprechen, mit Thomas zu sprechen, mit Physios, mit Athletiktrainern, mit dem Internat, um einfach erstmal reinzuhören, okay, was glaubt ihr, brauchen die Spieler, was braucht ihr, was ist wichtig, was sind vielleicht Themen, die aufploppen könnten oder die in der letzten Zeit gut gelaufen sind, die weniger gut gelaufen sind, und habe dann daraus natürlich mit meinen eigenen Ideen oder meinem Bild, was ich vorher hatte, etwas Gemeinsames gestaltet, habe ein Konzept erstellt, was wir dann auch nochmal besprochen haben, und danach versuche ich jetzt ja zu arbeiten. Macht unheimlich viel Spaß, weil ich natürlich auch ein Stück flexibel bin. Ich bin jetzt nicht irgendwie aufs Ergebnis am Wochenende aufs Ergebnis oder irgendwie auf irgendwas angewiesen oder es steht jetzt über allem, sondern ich kann mich wirklich um diese Jungs kümmern, kann viele Themen auf dem Schirm haben, kann mal die Gewichtung ändern, weil jemand zum Beispiel verletzt ist oder weil er gerade eine Phase hat, die vielleicht nicht ganz so positiv ist. Und das macht einfach ganz, ganz großen Spaß. Die Rolle ist auch, so wie ich mich entwickle, ist auch die Rolle sich am entwickeln, die Jungs entwickeln sich, weil klar, fängt man erstmal an, es ist für alle neu. Und ich merke ja jetzt auch, jetzt ist meine Zeit auf dem Platz, wird jetzt mehr. Ja, das war in der ersten Saison wenig der Fall, auch aus guten Gründen, weil wie gesagt, die Rolle muss sich entwickeln, muss sich zeigen. Man muss ja auch so ein Gespür dafür entwickeln, okay, was macht Sinn, an welcher Stelle, wo passt es auch. Und da spüre ich einfach mit Lukas, mit Thomas ein sehr, sehr vertrauensvolles Miteinander. Zusammen, wie man ja in Köln so schön sagt.
Ganz stark.
Und das macht einfach großen Spaß. Ich spüre das Vertrauen. Ich merke, dass sie mich supporten. Man kann jederzeit über gewisse Themen sprechen. Und das ist einfach richtig cool. Und mit den Jungs ja auf dem Platz zu stehen oder mit den Jungs dann über ihre Erfolge zu sprechen oder über ihre Themen zu sprechen, das macht einfach ganz, ganz viel Spaß, weil dieser Austausch Mensch zu Mensch, also Homeoffice habe ich so gut wie gar nicht, will ich auch gar nicht. Klar gehört es auch mal dazu, irgendwas am Laptop zu machen, aber ich will mit den Jungs in Kontakt treten, ich will mit den Trainern in Kontakt treten, mit allen mich austauschen, selber lernen und dann bestmöglich die Jungs halt auf ihrem Weg hoffentlich irgendwann ins Rhein-Energiestadion zu unterstützen.
Wir kommen sofort zu den Fokusspielern. Ich will aber noch eine ehrliche Antwort von dir, wie gut du dich auf dieses Bewerbungsgespräch vorbereitet hast. Oder war dein Werdegang bis dahin genug Vorbereitung?
Vorbereitung ist tatsächlich der Schlüssel aus meiner Sicht. Also das ist bei ganz, ganz vielen Dingen, die ich mache, bereite ich mich gut vor, weil das gibt mir selber dann in der Situation ein sehr, sehr gutes Gefühl und dann läuft vieles automatisch ab. Also auch auf den Podcast habe ich mich natürlich gut vorbereitet.
Wahnsinn, inwiefern?
Ja, was könnten für Fragen kommen, was könnten für Themen kommen, in welche Richtung könnte es gehen? Ich überlege mir nicht, was möchte ich sagen, sondern eher, was kommt auf mich zu, damit ich im besten Fall, natürlich kann man auch überrascht werden und natürlich ist so eine spontane Antwort auch mal ganz gut, aber das ist ähnlich wie bei The Zone. Ich weiß, was passiert. Ja, natürlich ist das Spiel unvorhersehbar, aber auf viele Dinge bin ich gut vorbereitet. Oder wenn ich einen Vortrag halte, ich schreibe mir Karteikarten, ich weiß aber in dem Moment, wo ich die schreibe, ich pack die weg, ich brauche die nicht, weil ich wirklich so gut vorbereitet bin, dass dann nichts passieren kann. Und das ist ja auch etwas, was ich versuche, den Jungs zum Beispiel zu transportieren. Okay, was könnt ihr beeinflussen? Ja, worauf könnt ihr euch vorbereiten oder auch nachbereiten? Dafür seid ihr selbst verantwortlich. Klar, wir sind dafür da, alle miteinander, dass wir euch unterstützen und auch Angebote schaffen, ne? Dass auch das oder Maßnahmen irgendwie vorbereiten. nur das meiste muss von euch kommen. Ne? Diese intrinsische Motivation, das haben sowieso die meisten, da sind wir privilegiert, jetzt die im Fußball oder im Sport arbeiten, dass das die Jungs und Mädchen, die die Sportarten ausüben, da extrem hohe intrinsische Motivation mit sich bringen. Nur diese Selbstständigkeit, die ist natürlich auch gefragt, ne? Dass das halt von ihnen kommt, weil das ist auch etwas, wonach ich versuche zu arbeiten, durch so Seminare zum Motivational Interviewing, wo du quasi die Menschen dazu befähigst, dass sie von sich heraus, ne, weil sie dann nochmal überzeugter sind, wenn das von ihnen kommt, wenn ich ihnen nicht so überstülpe, sondern wenn ich sie eigentlich nur leite dahin, was sie bewegt, was sie brauchen. Und deswegen ist das so ein großer Teil, der das ausmacht, dieses sich vorzubereiten, um die Brücke wieder zu schlagen, um dann auf dem Platz oder auf welcher Wiese auch immer gut performen zu können.
Wer ist konkret Fokusspieler? Wie entscheidet ihr das und welche Altersgruppe geht es da zum Beispiel? Was habt ihr für Parameter?
Wir haben uns das so überlegt, dass wir quasi vom Alter her, von der U16 bis in den Profibereich, das so gestalten, dass das eine Gruppe ist. Letztes Jahr waren es 14 Spieler. Jetzt dieses Jahr werde ich noch ein bisschen Unterstützung mit dem Nestor bekommen, der quasi in Vollzeit jetzt bei uns ist. Der war letztes Jahr U16 Co-Trainer, hat dazu noch gearbeitet. Jetzt ist er U17 Co-Trainer und unterstützt mich quasi noch. Deswegen kann es sein, dass dieses Jahr oder ist sehr wahrscheinlich, dass vielleicht noch 2-3 Spieler mehr am Ende des Tages sind. Ist natürlich auch dann dieses Jahr der ein oder andere Leihspieler dann dabei, die ich jetzt schon begleitet habe, wo es eventuell die Möglichkeit ja besteht, dass sie einen Zwischenschritt gehen. Also auch das kommt ein Stück dazu. Und dann haben wir einfach gemeinsam Kriterien erstellt. Das ist einfach, ist ein Überlegung dann, denn aus vielen Kriterien, letztendlich klar, Lukas, Thomas und ich entscheiden das dann in letzter Konsequenz, aber logischerweise hole ich mir auch die Meinungen der Trainer ein, spreche mit denen drüber, was haben sie so für Bedenken oder was haben sie so für Meinungen darüber, und dann ist es eine gemeinsame Entscheidung.
Wie oft sprecht ihr so miteinander?
Wir versuchen natürlich immer einen Joe Fix zu machen, uns dann auch auszutauschen, uns auch hinzusetzen. Du kennst aber auch den Fußball, dass es natürlich viele kurzfristige Themen auch gibt, gerade wenn es dann auch Richtung Profis geht. Der Austausch ist immer so, dass die Tür offen steht bei Lukas und Thomas, dass ich jederzeit auch anrufen kann oder man sich sowieso ja persönlich sehr oft begegnet. Es sind natürlich auch Themen, die können auch mal 1-2 Wochen warten, sage ich mal. Aber wenn irgendwas dringend ist, dann ist schön, dass wir nächste Woche einen Termin haben. Aber dann wird das natürlich auch über den kurzen Dienstweg natürlich auch geklärt. Von daher, das ist, glaube ich, etwas, was die beiden auch ausmacht, dass sie einfach verfügbar sind, dass sie, ich glaube, Lukas hat es ja bei dir auch schon mal im Podcast gesagt, dass er, glaube ich, mal 3 Jobs gleichzeitig gemacht hat. Also
ich glaube, es waren mehr.
Wenn man ihn kennt, dann weiß man ganz genau, wie viel er einfach investiert, mit wie viel Leidenschaft er dabei ist, wie viel Zeit er dann letztendlich auch opfert. Und Thomas steht ihm da im Nichts nach und er hat noch 3 Kinder zu Hause. Von daher auch er, glaube ich, so eine intensive Zeit wird er wahrscheinlich auch als Spieler sowieso nicht, da hatten wir mehr Zeit, noch nie erlebt haben. Aber auch das, glaube ich, zeigt er einfach, mit wie viel Herz und Leidenschaft die beiden auch dabei sind.
Und wie oft sprichst du mit Spielern? Also wie sieht bei euch so der Kontakt aus? Wie viel Trainings schaust du? Wo tauscht ihr euch aus? Ist das nah am Training auf dem Platz? Setzt du dich mit den Jungs mal in den Besprechungsraum? Geht ihr mal spazieren? Wie sieht das so im Alltag aus?
Ja? Wir sind auch Dinge natürlich, mit denen ich mich vorher auseinandergesetzt habe. Wie will ich das angehen? Ich bin mit allen jederzeit in Austausch. Wir schreiben und ich versuche dann, ein Gespür zu entwickeln, okay, auch wahrzunehmen, wer braucht vielleicht auch gerade mal ein längeres Gespräch, mit wem setze ich mich auch mal hin. Bisher bin ich nur am Geißbockheim mit den Jungs gewesen, weil ich diesen Rahmen auch gut finde. Hier gibt's ja auch Möglichkeiten, um sich mal auf die Terrasse zu setzen oder auch mal im Internat, da war ich auch, um dann auch dort mal mit den Jungs zu sprechen. Das kann dann mal eine halbe Stunde sein, das kann auch mal 1,5 Stunden dauern. Es kann auch mal um Fußball gehen, mal nicht um Fußball gehen. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, die Jungs da abzuholen, wo sie halt gerade sind, und ihnen, wie gesagt, diesen Raum zu geben. Wenn sie mal über das Thema sprechen wollen, dann habe ich vielleicht vorher eine Idee, okay, ich will vielleicht in eine andere Richtung, aber dann ist der Spieler, und das sind ja Menschen, die da immer hinterstehen, vielleicht in dem Moment will er da nicht hin oder will mir vielleicht etwas anderes mitteilen, was aber auch einen riesen Effekt haben kann. Und dann ist es meine Aufgabe, finde ich, dafür halt offen zu sein. Da kommt wieder dieses MI, was ich da gelernt habe. Kann ich übrigens jedem empfehlen, der an seiner eigenen Persönlichkeit arbeiten möchte, sowas mal zu belegen.
Sag mal kurz MI,
was ja, heißt das? Motivational Interviewing. Ich war natürlich da der absolute Außenseiter an diesem Seminar, als jemand, der aus dem Fußball kommt. Alle anderen waren irgendwie Ärzte, Psychologen oder Jobcenter, also soziale Berufe vor allem. Gut, wir ist arbeiten Fußball, auch mit Menschen, definitiv. Aber wir haben vielleicht nicht andere Themen natürlich dann. Und es war aber total spannend, weil ich konnte viel von denen lernen. Und die haben relativ schnell auch gemerkt, so, boah, das ist eigentlich ähnlich. Ja, weil natürlich, da wieder Motivation ist natürlich bei Suchtkranken oft deutlich niedriger, irgendwas ändern zu wollen. Die ist natürlich bei unseren Jungs oder Mädels natürlich deutlich höher. Und trotzdem ist es was, dass viele Themen natürlich so einen Menschen beschäftigen und natürlich auch dort kleine Details am Ende irgendwie den Ausschlag geben. Und diese offene Haltung gegenüber, ne, so eine offene Gesprächsform, viel aktives Zuhören dann zu nehmen, viel auf den anderen zuzugehen, auch diesen Reflex, den, glaube ich, jeder Mensch von uns, der ist mir dann auch da, so das erste Mal so richtig begegnet, wenn ich jetzt weiß, okay, ich aus meiner Erfahrung, ich weiß, was du machen musst oder ich könnte dir sofort helfen, aber eben das zu unterdrücken, das auch zu lernen, zu sagen, nee, weil wenn du da von alleine drauf kommst irgendwann, dann ist die Nachhaltigkeit extrem hoch. Ja? Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr für mich mitgenommen habe, wonach ich versuche auch im Privatleben, auch mit der Familie irgendwie das irgendwie umzusetzen. Und das hilft mir mit den Jungs auch total. Ja, war natürlich am Anfang auch, das muss ich auch ehrlich sagen, glaube ich, was Neues für den einen oder anderen, dass der auch gemerkt hat, okay, so eine Frage, wie geht's dir? Ein Gut reicht mir nicht, ja, sondern erzähl mal ein bisschen, ja. Und das macht aber riesen Spaß. Und natürlich ist es dann, jetzt habe ich wieder sehr weit ausgeholt, in dieser Saison auch Sinn der Sache, dass ich mehr Gespräche auch auf dem Platz führe, weil ich auch mehr auf dem Platz stehe, weil ich habe es immer so schön gesagt, auch zu den Kollegen, ich würde gerne die Sachen, die ich jetzt anhabe, regelmäßig in Trainingssachen eintauschen, weil das, glaube ich, nochmal mit den Jungs dann auch auf dem Platz zu stehen, mal abzuklatschen, mal Spaß zu machen, vielleicht auch mal was vorzumachen. Da hatte ich jetzt auch die ein oder andere ganz gute Erfahrung gemacht, wenn die Jungs auch sehen, okay, weil ich bin natürlich dann schon ein bisschen älter, genau, aber der kann schon doch ein bisschen was selber auch an der Kugel, steigert natürlich auch die Glaubwürdigkeit. Und da gibt's viele Momente, wo du mit den Jungs in Kontakt treten kannst, obwohl natürlich auch, ich meine, ein U21-Spieler, der geht jetzt nicht mehr zur Schule, die Jungs, die noch zur Schule gehen, die haben natürlich auch ein Wahnsinnspensum, haben nicht so viel Zeit hier. Aber man findet trotzdem immer Wege und Mittel, dann mit den Jungs in Austausch zu kommen.
Ich habe noch ein kleines Thema dazu mitgebracht, denn im Fußball geht's ja auch immer um viel Geld. Und da gibt's einen Artikel über dich aus 2017 aus der Münchner Merkur. Ich weiß gar nicht, ob du das im Kopf hast, weil du mit 18 deinen ersten Profivertrag bei Hertha unterschrieben hast und damit Topverdiener in der Familie geworden bist. Also du hast selber gesagt, wenn man noch zur Schule geht und mehr verdient als seine Eltern zusammen, muss man lernen, damit umzugehen. Ist es auch Teil der Ausbildung? Hast du damit auch schon mal mit den Jungs gesprochen oder ist das ein Thema, was eher hinten ansteht? Also der Umgang mit Geld letztlich, ne? Da werden ja teilweise bei uns beim FC vielleicht nicht so wie woanders, aber es sind natürlich schon Summen, die vielleicht ein 15-, 16-Jähriger sonst per Taschengeld nicht so erreicht.
Ja, ich hatte das Glück, dass meine Eltern ein sehr gesundes Verhältnis zum Thema Geld haben und das haben sie mir auch eingeimpft, worüber ich sehr dankbar bin. Das war, glaube ich, tatsächlich, ich war mal beim ZDF, wieso, also Wirtschaft und Soziales, wenn man halt als Fußballer so unterwegs ist. also es ist ein wichtiges Thema, du hast es angesprochen. Wir beim FC sind zum Glück nicht so, dass wir jetzt einem 15-Jährigen dann das zahlen, was da ich da bekommen habe, aber das war als Profi. Ne? Also ich habe als Jugendlicher habe ich halt nicht irgendwie einen Nebenjob machen müssen, um 450 Euro zu verdienen, sondern ich habe das über den Fußball bekommen. Ich fand das sehr gesund damals, ja, dass Ilkay Gündogan hat irgendwann mal, glaube ich, in der Süddeutschen darüber gesprochen, dass eigentlich so ein Obergrenze geben müsste im Jugendbereich, bin ich total dafür, weil ich weiß nicht, ob es irgendjemanden motiviert, die investieren so viel, die Jungs, die haben so viel Leidenschaft, für diesen Sport. Und wenn du dann irgendwie mit 15, 16, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8.000 Euro bekommst, erhöht das deine Leistung? Für mich ein großes Fragezeichen. Dementsprechend ist es schon etwas, was ich jetzt nicht aktiv anspreche mit den Jungs, sondern auch da den Raum öffne, wenn sie darüber sprechen wollen oder wenn sie über Beraterthemen sprechen wollen, können sie gerne auf mich zukommen, dann bekommen sie meine Einschätzung dazu oder ich versuche sie über Fragen dahin zu lenken, okay, was ist dir eigentlich wichtig, beantworte das für dich und dann, glaube ich, triffst du auch eine gute Entscheidung, weil du musst das immer selber wahrnehmen, dieses Bewusstsein selber schaffen und dann in diesen ja eigenen Realisierungsprozess dann auch zu kommen. Dementsprechend, ja, Geld kommt irgendwann von alleine. Ich glaube auch, dass das Geld wichtig ist, in dem Sinne, dass es natürlich auch für den einen oder anderen eine große Bedeutung hat. Das kommt natürlich dann auch drauf an, wo kommt man her, wie wächst man auf, wie privilegiert ist man. Ich glaube, dass wir in Deutschland sehr, sehr privilegiert sind und uns viele Dinge leisten können. Und wie gesagt, Geld gehört dann dazu in diesem Business und natürlich kann man dann auch irgendwann viel, viel Geld verdienen. Aber ich hoffe, dass das, dass so meine Hoffnung auch nicht die große Motivation ist. Ja, auch wenn ich es natürlich total verstehen kann, dass das auch den einen oder anderen schon auch ja, wichtig ist.
Gibt es etwas, was dir so nachhalt aus deiner Jugendzeit, aus der Zeit vielleicht auf dem Weg zum Profi, wo dir jemand einen Tipp gegeben hat, den du jetzt auf jeden Fall weitergeben kannst? Also vielleicht, ich habe mir vorgestellt, wenn du jetzt mit den Jungs im Austausch bist, dass du dich auch nochmal selber erinnerst, sag, okay, wie war das eigentlich bei mir und was kann ich davon weitergeben oder was will ich vielleicht auf keinen Fall weitergeben? Gibt's da sowas?
Also ich habe viel und früh schon Trainer beobachtet auf jeden Fall und da habe ich vor allen Dingen immer geschaut, klingt jetzt ein bisschen doof, aber für mich ist das total sinnvoll und das bestätigen mir auch viele Trainer heutzutage, dass sie ähnlich gedacht haben, ist so zu schauen, okay, was hat man zum Beispiel als Spieler gar nicht gemocht und mir geschaut, okay, das mache ich auf gar keinen Fall. Mhm. Also so ein bisschen die Dinge und gar nicht so unbedingt zu schauen, okay, das fand ich jetzt cool. Ich hatte jetzt auch das Glück, mit Julian Nagelsmann mal länger zu sprechen, mit Ottmar Hitzfeld länger zu sprechen und natürlich nimmst du da total, oder Erik ten Hag, den ich besuchen durfte bei Ajax. Sprich jetzt nicht da, wo er jetzt ist.
Sprechen wir nicht aus hier im FC-Podcast.
Genau. Aber das ist natürlich total spannend und natürlich versuchst du dann selber irgendwie da so ein paar Dinge mitzunehmen, aber es muss ja immer zu deiner Persönlichkeit irgendwie passen. Ja, und das ist, glaube ich, immer entscheidend. Ich mag das Wort zwar nicht, aber authentisch zu sein ist natürlich wirklich extrem wichtig. Ja, und was das bedeutet für mich halt zu sagen, okay, ich schaue mir alles an oder wenn ich Hospitation mache, jetzt war ich bei Atletico, bei Malmö, man muss immer gucken, was ist in unserem Umfeld möglich, wie sind unsere Ressourcen und was kann ich dann davon auch anwenden. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht so eine klare Antwort, um mir zu sagen, okay, das war ein Tipp, den ich irgendwie angenommen habe. Ich versuche natürlich schon, weil da hat sich der Fußball verändert. Zu meiner Zeit, wie gesagt, meine Rolle gab es dann nicht. Ja, es gab auch sonst, war das Staff deutlich kleiner. Und wenn du zu den Profis gekommen bist, dann warst du halt da als junger Spieler. Aber wenn du nicht da warst, ist das ja dann auch nicht aufgefallen, übertrieben gesagt. Mhm. Ja. Und natürlich ist mein Ziel schon, dass die Jungs irgendwann in 10, 15 Jahren mal sagen, ja, okay, das hat schon geholfen. Ja, einfach, dass da jemand da war, dass der bestimmte Themen auf dem Schirm hatte, dass er mich aber auch dazu befähigt hat, irgendwie so, das ist so der Begriff, den ich da immer versuche zu verwenden, dass ich der Experte des eigenen Handelns werde, weil das, glaube ich, befähigt die Jungs dann auch, sehr, sehr viele Dinge zu schaffen, ja, weil wenn sie zum Beispiel einem Physio gut Feedback geben können, wo kommt der Schmerz her, wann hat das angefangen, dann kann der Physiotherapeut bessere Arbeit machen, weil er halt bessere Informationen hat. Ja, wenn der sich einfach nur dahinlegt und Empfänger der Massage ist oder Behandlung ist, dann kann das funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so hoch. Und das habe ich so im Laufe meiner Zeit irgendwie gelernt, jetzt auch nochmal mit dem Studium irgendwie nochmal vertieft, dass das so mein Ansatz ist. Und dazu versuche ich letztendlich auch die Jungs hinzubekommen. Ja, immer diese Neugierde zu haben, wo kriege ich mein Wissen auch her, wen kann ich fragen, was kann ich mal ausprobieren und dann Feedback zu geben, das zu reflektieren und immer wieder neu anzufangen, dass auch nie Schluss ist, weil du hast immer wieder neue Situationen, neue Trainer, neue Mitspieler, neue Konkurrenten ja da durchaus und da musst du halt immer wieder auf diese Dinge, auf diese Herausforderungen reagieren und genauso geht's mir und das versuche ich letztendlich den Jungs auch zu vermitteln.
Gibt's etwas, was vielleicht ein klassisches Missverständnis ist, sowohl jetzt vielleicht im Kopf der Spieler, als auch vielleicht von außen als Fan, als Medien, als Außenstehende, mit denen du aufräumen kannst und möchtest.
Ja, was ich immer interessant finde, ist so, wenn die Diskussion so auf andere Sportarten, dass die alle viel fleißiger sind oder viel mehr machen oder was ich immer sage, ja, das sind halt die Umstände ja auch. Also als Fußballer trainierst du halt nicht um 6 oder sowas. Also weißt du so, das ist so wie jetzt ein Schwimmer oder so, ja, der jetzt am Olympiastützpunkt ist und dann morgens schon um 6 irgendwie die Bahn schwimmt oder sowas, ne? Also das ist so, man muss halt immer schauen, in welchem Kontext bin ich, wie sind die Rahmenbedingungen und ja, ich habe immer ganz, ganz interessante Diskussionen dann darüber, ja, dass die anderen ja viel, viel mehr investieren oder die Fußballer dann auch schon Geld verdienen. Und ich denke mir immer, der 15-Jährige kann am Ende des Tages ja nichts dafür. Mhm. Also, dass er dann halt auch schon Geld bekommt dafür. Das ist, wie es ist. Ist es fair? Natürlich fände ich es cool, wenn auch andere Sportarten finanziell unterstützt würden. Ja, und natürlich kann man sich drüber streiten, ob oder ist auch zu viel Geld im Fußball insgesamt, ne? Obwohl es für mich da auch eher immer so ist, dass diese Mittelklasse-Transfers der Premier League zum Beispiel. Ja, wenn für Cristiano Ronaldo 100 Millionen ausgegeben wären, innerhalb von 2 Tagen ist das raus über Marketing und so weiter, über Werbedeals. Aber wenn halt Spieler 16 im Kader 40 Millionen kostet, und das ist eher, glaube ich, das, was den Fußball teilweise so ein bisschen in die falsche Richtung bringt. Oder deswegen, glaube ich, ist da natürlich sehr, sehr viel Geld. Und das ist so ein bisschen was, wo ich immer sage, ja, die anderen Sportarten brauchen Unterstützung und die brauchen Aufmerksamkeit und es muss fairer ablaufen. Nur macht jetzt nicht irgendwie so einen 12-, 13-, 14-Jährigen oder sowas dafür verantwortlich, weil, ja, der kann im Endeffekt relativ wenig dazu. Da bin ich wieder bei dem Thema, wir müssen ihn dazu befähigen, dass er halt in der Lage ist, gewisse Dinge einzuschätzen, mit gewissen Dingen umzugehen. Auch dieses ganze Social Media, was heutzutage auf die Jungs einprasselt, ist ein Riesenthema und ist ja auch nicht so einfach zu handeln. Ja, weil dann wird dir relativ schnell gesagt, ja, wenn du jetzt einen Adidas-Vertrag haben willst oder einen Nike-Vertrag oder Hummel-Vertrag, ja, da musst du natürlich irgendwie auch präsent sein. Ja, gut, okay, also das sind immer so Dinge, wo du natürlich ein gutes Umfeld brauchst, wo du auch die richtigen Menschen um dich herum versammeln musst. Das musst du aber auch erstmal erspüren, wer sind da die richtigen, ja, oder wer tut dir gut. Und deswegen, ja, das so zu deiner Frage.
Hat sich dein persönliches Gefühl von Erfolg verändert? Also ist für dich mittlerweile Erfolg etwas anderes als noch vielleicht mit 16, 17, 18?
Das war eine gute Frage, auf die ich gar nicht so vorbereitet war.
Jawohl.
Erfolg. Ja, also erfolgreich zu sein ist für mich, wenn man sich stetig weiterentwickelt. Ne, wenn man, es gibt immer Wellen, ne, es läuft nie linear nach oben, aber dass man quasi immer diese Neugierde behält, dass man sich stets weiterentwickeln möchte, dass man sich Feedback holt, dass man sich austauscht, dass man sowohl von Jüngeren lernen kann, als auch von älteren Erfahrenen. Und wenn man das schafft, dann ist das für mich persönlicher Erfolg. Und dann, glaube ich, erhöht man auch selber die Wahrscheinlichkeit extrem, dass man persönlich Erfolg hat, aber im Mannschaftskontext, im Fußballkontext natürlich auch der Erfolg der Mannschaft erhöht wird.
Aber wann kannst du sagen, ich hab einen Fokusspieler sehr gut entwickelt, jetzt kann ich den in die freie Laufbahn des Profifußballs entlassen. Also ab wann sagst du, du hast einen Spieler gut entwickelt?
Ja, als erstes, glaube ich, muss ich betonen, dass das natürlich immer miteinander ist, ne? Ich habe Einfluss oder ich versuche irgendwie meinen Einfluss auf die Jungs halt positiv zu gestalten und ihnen unterstützend zu begegnen. Dann sind die Physiotherapeuten, die Trainer, Lukas, Thomas, also alle haben irgendwie ihren Teil dann dazu beigetragen. Und im besten Fall ist dann eben einer der Jungs in der Lage, selbstständig Entscheidungen zu treffen, zu wissen, was kann er beeinflussen, auch seine Rolle zu verstehen, das ist für mich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil in so einer Mannschaft hat jeder im besten Fall irgendwie so eine bestimmte Rolle. Am Anfang bist du vielleicht der Rookie, dann hast du dich irgendwie schon so ein bisschen freigeschwommen. Irgendwann kannst du dich vielleicht auch zu einem Führungsspieler entwickeln. Das sind so ganz, ganz unterschiedliche Rollen und sich dessen bewusst zu sein, ihnen da zu helfen, auch zu wissen, okay, welche Rolle nehme ich ein? In der Jugend bist du halt mal der Superstar, ja, übertrieben gesagt, und dann bist du halt im nächsten Jahr, weil du dann mit Älteren zusammenspielst, auf einmal musst du dich wieder so ein bisschen eher unterordnen. Ja, im Laufe der Saison wächst rutschst du dann vielleicht auch wieder in so eine andere Rolle rein. Aber das ist etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist und was ich versuche, den Jungs mit auf den Weg zu geben. Und wenn sie da ein gutes Gefüge entwickelt haben, dann sind sie aus meiner Sicht einen großen Schritt weiter auf ihrem Weg zu ihrem großen Ziel, letztendlich im Profifußball spielen zu dürfen, auf dem Platz zu stehen. Ja.
Wir freuen uns auf viele junge Geißböcke, die den Weg in den Profifußball schaffen. Mit dir, Sascha Bigalke, an deiner Seite. Wir könnten allein über deinen neuen Job ja nochmal einen extra Podcast machen. Aber ich würde sagen, wir hatten einen ganz guten Umriss durch deine Karriere, durch deinen Weg und wie das vor allen Dingen jetzt einzahlt auf deine, ja, nicht mehr neue Rolle, auf deine aktuelle Rolle. Deswegen weiterhin viel Erfolg. Vielleicht sprechen wir nochmal in 2, 3, 4, 5 Jahren über genau das.
Sehr gerne. Danke dir. Hat Spaß gemacht.
Wir haben noch eine letzte Rubrik, bevor es zu Ende geht. Und so gut wie du vorbereitet bist, weißt du das natürlich schon. Okay.
90 plus 3. Die Nachspielzeit.
Jetzt teste ich dich auf Herz und Nieren. Was ist Frage 1?
Das wirst du mir jetzt sagen.
Was machst du heute noch so?
Ich werde jetzt sofort in die Sportschule Henne fahren und dort mir die U21 anschauen. Testspiel als Abschluss des Trainingslagers. Und danach ist Sommerfest in der Kita meiner Tochter, die ja dann ab Sommer in die Schule kommt.
Das ist doch mal ein Freitag, wie er im Buche steht. Die vorletzte Frage lautet, was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Mich einfach weiterentwickeln, Spaß am Leben zu haben, möglichst mit denen, die mir lieb sind, viele, viele tolle Momente erleben, beruflich, um kurz zum FC zu kommen, natürlich einfach ja weiterhin diese Rolle entwickeln mit den Jungs, ja einfach diesen Spaß weiter zu haben mit den ganzen Kollegen, mit den ganzen Mitarbeitenden hier am Geißbockheim, einfach eine gute Zeit zu haben und ja möglichst noch lange hier zu bleiben.
Was ist für dich der erste FC Köln?
Spürbar anders, ich bleib dabei. Es ist einfach besonders, es macht jeden Tag Spaß, hier mit einem Lächeln zur Arbeit zu kommen, wobei Arbeit fast schon das falsche Wort ist. Also na klar, man steckt viel Zeit rein und es ist auch nicht immer alles Spaß und natürlich ist es auch manchmal hart und lange. Aber mit dieser Freude, mit der ich hier ja fast schon seit Tag 1 hierher komme, die möchte ich mir beibehalten. Und alle, die hier mit dem FC zu tun haben, tragen dazu sehr, sehr viel bei, dass das so ist.
Sascha, ich bedanke mich sehr herzlich für ein schönes Gespräch. Kurzweilig auch, muss man sagen, haben wir jetzt ein Weilchen gequatscht, aber es ist für mich keine Sekunde langweilig geworden. Viel Erfolg bei deinen weiteren Aufgaben und ja, ich freue mich, dass du den Weg in den Podcast gefunden hast. Vielen Dank dir.
Danke dir, hat sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Wunderbar, mir auch. Danke dir.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.